Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit Ivana Cucukic-Panic und Arma Rajkovic. Das sind zwei Journalisten, die jetzt bei der Volkshilfe Wien im Projekt Community Work aktiv sind. Und dort bringen sich Menschen als Leader, Leaderinnen aus der Community ein. Unabhängig ihres sozialen, sprachlichen und ökonomischen Hintergrunds kann jeder ein Projekt vorschlagen und das wird im Idealfall auch organisatorisch finanziell gefördert und direkt im Bezirk in Grätzl umgesetzt. Und wie ein solches diverses Miteinander fernab von aufgeladenen Integrationsdebatten gelingen kann, das wollen wir heute besprechen. Herzlich willkommen, liebe Ivana, liebe Arma, schön, dass ihr heute meine Gäste seid.
Dankeschön. Wir sind hoch erfreut, dass wir hier so ein Forum bekommen.
Ich möchte mal am Anfang wirklich mit den Basics beginnen für all jene, denen vielleicht der Begriff Community Work noch nicht so bekannt ist oder die nicht wissen, was man sich darunter vorstellen kann. Was ist denn dieses Community Work genau und was ist vor allem das Besondere daran?
Wenn ich darf, das Community Work ist ein Shooting Star in der Gemeinwesenarbeit, nenne ich sie immer, oder in der Stadtteilarbeit. Da geht es einfach darum, dass wir versuchen, aus den Grätzeln, Wien besteht ja aus vielen Grätzeln und Nachbarschaften, das meiste rauszukitzeln und das ohne bürokratische Hürden, das ohne komplizierte Sprache. Das Einzige, was zählt, sind die Ideen für ein gutes Miteinander in der Nachbarschaft.
Es hat ja begonnen im 10. Bezirk, soweit ich weiß, in Favoriten. Was ist das Besondere an Favoriten? Also ich sage das deshalb, weil uns ja auch Menschen nicht nur aus Österreich, sondern auch aus anderen Teilen im deutschsprachigen Raum zuhören, die jetzt vielleicht nicht unbedingt wissen, was man landläufig, vor allem in Wien, aber auch in Gesamtösterreich, glaube ich, mit Wien-Favoriten verbindet, im Positiven, aber vielleicht auch ein bisschen im Negativen. Könnt ihr da ein bisschen drauf eingehen, warum diese Verortung oder dieser Beginn im 10. Bezirk Favoriten so wichtig war?
Das ist, es gibt ja eine Medienrealität und es gibt dann auch eine soziale Realität.
Besonders bei Integration Realität. Sehr häufig. Ja.
Und Favoriten ist der zweitgrößte Bezirk in Wien. Favoriten ist die viertgrößte Stadt in Österreich, zweitgrößter, bevölkerungsreichster Bezirk in Wien. Favoriten ist auch ein geschichtlich gesehen ein Arbeiterbezirk und da auch die meisten Arbeiter, Arbeiterinnen migrantische Geschichte haben, ist es natürlich auch ein sehr stark migrantisch geprägter Bezirk. Favoriten hat auch kein gutes Standing in den Mainstream-Medien, weil dort immer wieder Messestechereien und Co. aufpoppen. Allerdings ist halt eben die Medienrealität eine andere als die richtige soziale Realität und wir versuchen sozusagen da die guten Dinge auf die Bühne zu bringen und die Menschen vorzustellen, die tolle Projekte für die Nachbarschaft machen, die sonst halt auch medial nicht vorkommen.
Also du hast das jetzt eh schon gut angesprochen. Es ist ja vor allem dieser ominöse Räum am Platz, der dann immer in den Medien vorkommt oder auch gewisse andere No-Go-Areas, wie sie manchmal betitelt werden, wo man den Eindruck hat, wenn man nicht dort lebt oder selten dort vorbeikommt oder in anderen Teilen Österreichs lebt, dass man dort nach 21 Uhr abends gar nicht mehr sich frei bewegen kann, weil man da sofort, ich formuliere es jetzt sehr plakativ, niedergestochen wird. Ja, das ist so ein wenig diese herbeigeschriebene Realität, wie du sie nennst. Umgekehrt zeigt ihr mit den Projekten, die ihr bei Community Work umsetzt und die ja spannenderweise vor allem auch im öffentlichen Raum stattfinden, also nicht irgendwo in einem geschlossenen Raum oder vielleicht sogar in einem Museumsausstellungsraum, wo man sagt, das ist schon sehr hochschwellig, dass man reinkommt, sondern direkt in der Öffentlichkeit. Ihr zeigt damit, dass es auch diese andere Realität gibt, ja, und dass man sich nicht nur sicher dort bewegen kann, sondern eigentlich auch ein sehr gutes Miteinander pflegen kann, wo Menschen mit unterschiedlichen sozioökonomischen, ethnischen, linguistischen Hintergründen zusammenkommen können, gemeinsam soziale Projekte oder auch künstlerische Projekte umsetzen. Können Sie uns vielleicht ein bisschen teilhaben lassen an der Art, an den Art der Projekte, die ihr umgesetzt habt? Also welche Formen gab es denn da bisher? Was werden denn für Dinge eingereicht? Was wurde denn bisher schon realisiert? Was war vielleicht ein besonders schönes, erfolgreiches Projekt, das euch in Erinnerung geblieben ist?
Ich bin seit 2 Jahren der Leiter von Community Work und das Projekt, das mir am Anfang gleich, dass ich einfach, in das ich mich verliebt habe sofort, weil ich das damals auch als Außenstehender erlebt habe, war das Salon Sozial Projekt. Das ist ein Projekt, bei dem Kindern und Jugendlichen bis 15 Jahren im öffentlichen Raum gratis die Haare geschnitten werden.
Ja, da habe ich die Fotos gesehen, das ist sehr schön.
Und das ist halt einfach natürlich damit verbunden mit großer Freude für Eltern, aber natürlich auch für die Kinder. Wir haben versucht, das aber auch im öffentlichen Raum auch cool und lässig zu präsentieren. Da geht es ja auch nicht irgendwie um zur Schaustellung von Armut, sondern da geht es einfach darum, dass man da auch den Platz in der Öffentlichkeit einnimmt. Wir haben eine DJ gehabt und wir haben einfach, was auch bei vielen anderen Projekten ist, einfach ein Riesenspaß, ein Riesengaudi an der Durchführung. Man kann ja auch nie alles zu Ende planen, vor allem nicht im öffentlichen Raum, was so passiert. Wir haben aber bis jetzt, und das ist jetzt, das Projekt gibt schon über 3 Jahre, wir haben noch nie irgendwelche Securities anstellen müssen oder so. Wir sind ja auch nicht dabei, die allgemeine Realität aus Favoriten zu leugnen, sondern wir versuchen uns halt auch auf die Dinge zu konzentrieren, die halt einfach nicht gesehen werden. Und es gibt da dahinter so viele Menschen, die so vieles Tolles leisten und sich dann auch irgendwann mal denken, nach 20, 30, 40 Jahren Favoriten, wieso richtet sich ein Scheinwerfer immer auf das Negative und was ist eigentlich mit uns? Ja? Und das ist halt einfach so, das kommt einfach so vor. Und es gibt eine Geschichte, ein Freund von mir, der ist jetzt über 10 Jahre nicht mehr in Österreich, lebt in Deutschland, der mir gratuliert hat zu einem neuen Job, damals vor 2 Jahren, und dann gesagt hat, boah, Favoriten? Wirklich? Das ist ja voll arg dort, oder?
Da traust du dich hin.
Und ich habe gesagt, noch habe ich keinen Bauchstich, noch habe ich keine kugelschutzsichere Weste, noch habe ich tatsächlich da gar nichts mitbekommen. Ohne dass ich sage, dass ich es leugne, habe ich dann auch gesagt, schau mal, mein Lieber, komm doch einfach. Machen wir einfach einen Spaziergang und mach dir einfach ein eigenes Bild. Ja. Und das rate ich halt jeder, die halt etwas dahinter vermuten, was nicht da ist. Weil interessanterweise wird der Favoriten dann nie in Zusammenhang zum Beispiel mit Ferhat-Döner erwähnt. Das ist ja der Ferhat-Döner ist ja der Döner-Hotspot im ganz deutschsprachigen Raum. Da kommen ja Künstlerinnen auch aus Amerika vorbei mit Limousine, holen sich dann Döner und steigen wieder ein. Interessanterweise wird das nie in diesem Zusammenhang erwähnt. Das heißt, mir ist es einfach wichtig, ich poche auf Gerechtigkeit und ich möchte halt einfach diese Menschen, die alle da sind, die alle Tolles leisten, einfach eine Bühne geben. Und das passiert auch unter anderem mit Community Work.
Und das sind jetzt, also weil wir über Ferhat jetzt gesprochen haben, Ferhat Döner, wir könnten auch ganz klar sagen, dass es einer der erfolgreichsten Unternehmer ist im Bezirk, neben so vielen anderen Klein- und Einzelunternehmern. Und wenn wir in diesem Kontext darüber sprechen wollen, aus den ethnischen Ökonomien. Und dieser Bezirk wird vor allem getragen von den vielen, vielen kleinen Unternehmerinnen und Unternehmern. Und die prägen und tragen diesen Bezirk und kurbeln auch die Wirtschaft an. Und das steht überhaupt nicht auch im öffentlichen Narrativ und spiegelt sich auch nicht wieder unter anderem in der medialen Berichterstattung. Und beim Beispiel Salon Sozial sieht man aber dann sehr wohl, sehr schön, wie es doch gelingt, weil es findet so ein, dieses Event findet im öffentlichen Raum statt. Letztes Mal im Sommer, gell, am Kolumbusplatz. DJ hat aufgelegt, wir hatten tolles Wetter. Es war, ich glaube, der erste Schultag, gell? Das ist auch immer so die Idee dahinter. Entweder vor Schulstart oder zu Beginn, dass die Kinder halt, auch die es sich nicht leisten können, mit einem frischen Haarschnitt in das neue Schuljahr starten und damit auch die Eltern entlastet werden. Und da kommen halt Menschen von überall hin. Man sieht, sie sehen, da geschieht etwas und dann versammeln sie sich dort und dann kommen erstens die Menschen ins zusammen, ja, solche, die vielleicht einander so nicht begegnen würden, auch wenn sie vielleicht im gleichen, selben Grätzl leben. Und dann sieht man auch sehr schön, was ein Bezirk alles ist, was auch vielleicht Armut alles sein kann, ja, oder wer Menschen sind, die vielleicht hier auch Unterstützung benötigen und sehr wohl dieses Angebot eines gratis Haarschnitts in Anspruch nehmen, weil auf dem, ich weiß jetzt nicht, ob es das Cover von der Heute war, aber im großen Bericht, wir werden sehr oft vor allem zu diesem Projekt kommen Kollegen aus den Medien, sehr oft war das die Bezirkszeitung oder die Kollegen von der Heute-Zeitung, die dann sehr gerne über dieses Projekt schreiben. Und da war ein großes Foto drauf, wo dann eine Friseurmeisterin, in dem Fall mit türkischem Background, türkischen Wurzeln, einem österreichischen Mädchen die Haare geschnitten hat. Ja? Und ich finde, das ist so ein schönes Bild und das zeigt so viele Facetten eines Bezirks, einer Wiener Bevölkerung. Und bricht dann auch eben so gelernte und immer wieder penetrierte Bilder und Erzählungen auf. Ja? Mhm. Und das ist es, woran auch Community Work arbeitet. Dieses Aufbrechen von so viel Gelerntem, was auch ein bisschen hinter unserer Zeit schon liegt.
Also ich kann jetzt nur so ein bisschen mit der wissenschaftlichen Brille wirklich sagen, dass ja genau das die besonders erfolgsversprechenden, nachhaltigen und Anführungszeichen Integrationsprojekte sind, die ja eigentlich gar nicht auf die Integration, also Eingliederung bestimmter ethnischer Gruppen abzielen, sondern einfach insgesamt für alle Bewohner in einem Bezirk, in einer Region, in einer Stadt, in einer Gemeinde, wie auch immer, einen Service anbieten und genau dadurch aber sicherstellen, dass auch Leute zusammenkommen, ja, nicht nur unterschiedlicher ethnischer Hintergründe, sondern auch unterschiedlicher sozialer Hintergründe. Wir nennen das auch Dual Purpose Services, ja, und das zeigt, deshalb finde ich das so gut in der Praxis umgesetzt, was die Theorie auch vielfach zeigt oder behauptet, nämlich, dass die Projekte besonders nachhaltig sind, die eben nicht unterscheiden, das ist jetzt ein Angebot für, ich sage es ja salopp, die Migranten, ja, und das ist ein Angebot für die Autochtonen und so tun wir das ein bisschen gleich von Beginn an trennen, was dann leider auch sehr schnell zu dieser Neiddebatte führt, die wir ja kennen, ja, warum kriegen die Flüchtlinge XY ich nicht, ja, bei euch kann niemand sagen, warum kriegt der Migrant dann gratis Haarschnitt, na setz dich halt selber auch hin, hast auch einen gratis Haarschnitt und das finde ich gut und dann natürlich, wie du sagst, auch dieses gemeinsame Zusammenkommen, also ich lade alle ein, sich online die Videos anzuschauen, ich glaube, es gibt einige Videos neben den Fotos, das ist wirklich so ein bisschen so diese Barbershop-Atmosphäre, die Kinder finden es auch super cool, dass sie da ja nicht nur irgendeinen Haarschnitt bekommen, sondern auch einen wirklich hippen, sehr modernen und das zeigt auch einfach, was möglich ist, ohne dass man in diese ganzen aufgeladenen Debatten, wie du richtig sagst, hineingehen muss. Ja. Aber gleichzeitig muss man schon sagen, ihr habt da natürlich ein bisschen einen übermächtigen Gegner, weil diese Zuschreibung dessen, was denn der 10. Bezirk alles wäre und wie gefährlich und wie schlimm und so weiter, das ist schon sehr stark noch spürbar, oder? Habt ihr das auch als Thema dann, wenn ihr Projekte umsetzt oder wenn ihr euch an die breitere Öffentlichkeit wendet?
Ja, schwingt immer mit, klar, weil es natürlich sehr einfach ist, diese Story zu übernehmen, anstatt ein bisschen zu recherchieren. Und das ist aus der Perspektive der Journalistin gerne auch oder leider halt immer noch eine Kritik an die eigene Kollegschaft. Und dem ist nicht so. Ja? Und ja, wir heißen Community Work wahrscheinlich auch mit Absicht, weil wir diesen Begriff halt auch durchbrechen wollen von dem, wie er gelernt wurde, wie er zu verstehen ist. Community definiert sich nicht anhand von ethnischen Grenzlinien. Ja? Eine Community kann alles sein. Ja? Wir haben eine Menschen, die sich zusammenfinden und gemeinsam Yoga machen. Das ist eine Yoga-Community oder sei es eine Fanbase. Ja? Also so unterschiedlich. Leute, die sich zusammenfinden, gemeinsam Brot backen oder einen Teppich gemeinsam knüpfen, das, was ein weiteres Projekt ist bei uns. Oder eine Ansammlung an Frauen, die gerne gemeinsam singen und sich zu einem Chor gegründet haben. Ein weiteres Projekt von uns, der Favoritner Frauenchor. Also das sind Communities, können unterschiedliche Menschengruppen sein, die ein gemeinsames Interesse haben, also einen gemeinsamen Nenner. Und sonst können sie ganz unterschiedliche Backgrounds haben und aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten kommen und innerhalb ihrer Lebenswelten auch vielleicht im Alltag aneinander vorbeigehen und leben, ja. Aber sich dann in gemeinsamen Singen, im gemeinsamen Backen wiederfinden. Und das ist auch völlig okay und für mich auch genug, ja, um zu sagen, ja, wir haben etwas miteinander zu tun, weil es ist eigentlich total abseits der Realität zu sagen, Wir haben in unserer Gemeinschaft, in unserer Stadt, in unserer Nachbarschaft, im Grätzl, jeden Tag so viel miteinander zu tun und tauschen uns jeden Tag fünfmal aus. Das ist es nicht. Wir sind ja alle miteinander ziemlich in einem ziemlichen Tempo unterwegs und gehen durchs Leben, sei es durch den Job, sei es, dass man auch noch Kinder oder viele andere Verpflichtungen im Leben hat. Und wenn wir uns da einmal im Monat treffen zu einem einstündigen gemeinsamen Tun, in welcher Form auch immer, dann ist das, finde ich, ein guter Austausch. Dann ist das für mich schon ein Indikator, dass wir als Gesellschaft im guten Miteinander funktionieren. Also für mich jetzt, wenn ich meinen Alltag hernehme, wenn ich mir eine oder sagen wir zwei Stunden in der Woche oder im Monat Zeit nehme, mich mit Menschen, die vielleicht am anderen Ende der Stadt leben, ja, die sich die Zeit und die Mühe nehmen, den Weg auf sich nehmen, an eine Adresse zu kommen, dann ist das schon ein Akt, ein Energieakt, ja, wenn wir uns die Lebenssituationen vieler Menschen vorstellen, beispielsweise eine Kamal, ja, du kannst gerne näher drauf eingehen, oder andere Menschen, die sich auch teilweise gar nicht trauen würden, weil sie sich auch nicht wirklich angesprochen fühlen, ja. Bei uns mit Community Work fühlen sich viele Menschen angesprochen und motiviert mitzumachen, weil wir sie anders auffangen, ja, weil wir einen anderen Zugang haben. Wir haben dann auch teilweise auch öfter mit den Leuten sprechen müssen und wir uns sie wirklich anstupsen müssen, weil sie sich nicht getraut haben, es sich selbst nicht zugetraut haben, weil sie auch unter anderem, nur um einen Aspekt jetzt herzunehmen, in der medialen Berichterstattung alle Menschen konsumieren Medien, ja. Und wenn ich sehe, da ist eine Gruppe an Menschen, mit denen ich mich eher identifizieren kann, sei es allein von der Optik her, und über diese wird ständig oder sehr oft negativ berichtet, dann bleibe ich lieber unter der Deckung und traue mich vielleicht gar nicht, mich zu melden bei Sachen, die mich schon interessieren würden, weil ich automatisch davon ausgehe, es bin eh nicht ich gemeint.
Ja.
Das kann nicht sein. Mhm. Ja, das haben wir schon sehr oft auch gemerkt und erfahren, dass das sehr oft der Grund sein kann, warum die Menschen doch nicht mitmachen. Und ein Teil ist deswegen auch unserer Arbeit in Community Work, nicht die Leute zu überreden, aber zu überzeugen, dass sie genauso gut ihre fantastischen Projekte wahrscheinlich umsetzen können und das nicht nur etwas für andere ist. Ja, also für solche, die eh engagiert sind, die eh viel Freizeit haben, die es sich auch in Klammer finanziell leisten können.
Die
ja?
die Bildung haben,
genau,
den Zugang
genau,
und so weiter.
Ja.
Mhm. Darf ich da vielleicht gleich nachhaken? Wie gelingt euch denn genau dieser Zugang? Also ich kann mir vorstellen, ein Faktor ist schon die Tatsache, dass ihr bevorzugt die Projekte direkt im öffentlichen Raum umsetzt, weil wenn ich da vorbeigehe an diesem Barbershop oder ich weiß nicht, der Frauenchor singt vielleicht auch manchmal mitten auf einem öffentlichen Platz, dann stelle ich mich eher dazu, dann schaue ich mal, bleib stehen, schnupper hinein. Das ist etwas niederschwelliger, als wenn ich schon einmal eine geschlossene Tür wirklich wortwörtlich öffnen muss, um da hineinzukommen. Aber ich kann mir vorstellen, das andere ist vielleicht auch so ein bisschen in diese jeweiligen Communities hineinzukommen, ja, so einen Eisbrecher zu machen. Das ist wahrscheinlich sehr viel kleinteilige Arbeit und da geht es auch um Vertrauensbildung, weil ihr kommt da daher und jetzt kann man sagen, gut, ihr habt zwar auch den entsprechenden Hintergrund und seid in der BKS-Community verortet, aber ihr seid auch hochgebildet, akademisch ausgebildet, Journalisten etc., also unmittelbar jene, wo man nicht sagen würde, die wissen genau, wie so meine Lebensrealität bestellt ist. Wie geschieht denn diese Vertrauensbildung? Gibt es da gewisse Tricks auch, wie man so Türen öffnen kann?
Na, einerseits, ich kann jetzt für mich sprechen, es ist ja einerseits so, wir wissen ja halt eben, wo wir herkommen, ja.
Ja.
Weil egal, wie gebildet man ist oder wie gebildet die Eltern sind, wenn man, wie ich zum Beispiel in den 90ern nach Österreich kommt, wird man automatisch, zum Beispiel damals wurde man automatisch an eine Hauptschule gesteckt mit dem einzigen Argument, du kannst kein Deutsch, obwohl sozusagen der Lernfortschritt 2 Jahre weiter war als von Gleichaltrigen hier. Ja. Das heißt, bei uns war das ja tatsächlich so, dass ich das durchlebt habe und für mich das ja auch keinen großen Unterschied gemacht hat als Kind. Ich aber nur das Glück hatte, dass von meiner Mutter darauf bestanden hat, dass ich halt einen Bildungsweg später einschlage. Das heißt, ich weiß, wo ich herkomme, wie das war, als ich hergekommen bin. Die Hälfte meine Freunde sind nicht akademisch und sind nicht auf Symposien unterwegs und schreiben Seminararbeiten, sondern ganz im Gegenteil.
Nichts gegen Leute, die auf Symposien
gehen. Nein, natürlich nicht. Aber es geht ja, ich wollte da einfach nur ein Bild zeichnen.
Du hast dich gerade angegriffen gefühlt, hast du das gemerkt?
Ja. Ein bisschen Provokation schadet ja nicht, weil unsere Aufgabe ist es natürlich auch dort den Finger manchmal auch in die Wunde zu
sehr
legen
richtig,
und
ja.
auch durchaus auch der Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft, die sozusagen eh vorwiegend auf unserer Seite sind, auch manchmal ein bisschen den Spiegel vorzuhalten und sie ein bisschen in unangenehme Situationen zu bringen. Jedenfalls ist es natürlich so, dass durch die Ansprache, durch die Art des Redens passiert schon mal sehr viel. Und auch die Tatsache, wie man Menschen auch wahrnimmt und anschaut. Ja, ich meine, das klingt jetzt sehr, sehr banal, aber wenn man sie wirklich in die Augen schaut, wenn man sich wirklich mit dem beschäftigt, was sie beschäftigt, dann ist es alles easy. Ist es auch keine Rocket Science. Ja, wie gesagt, wir sind nicht von der NASA oder so, sondern wir sind zwei Anfang 40-Jährige aus Ex-Jugoslawien.
Sag das nicht, Thomas. Das müssen wir schneiden.
Ehemalige Journalisten, ja, die zufällig beide halt rund 20 Jahre in der Brigittenau aufgewachsen sind, ja, aber damit war es das auch schon, ja, und natürlich waren wir am Anfang versucht, die Leute aktiv sozusagen unsere Kontakte in den Bezirken zu aktivieren. Mittlerweile ist es aber so, dass wir halt eben auch einen eigenen Instagram-Account haben und dadurch sozusagen dann auch unsere Aktionen rausballern sozusagen, audiovisuell im besten Fall. Und dann melden sich plötzlich auch Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben, die einfach sagen, boah, ich möchte das auch machen. Also wir haben zum Beispiel ein sehr basices, sehr, sehr einfaches Projekt, das Chick-Stummel-Projekt, wo wir sozusagen vor verschiedenen Restaurants oder vor der Fahrschule zum Beispiel von Metin, einer unserer Community Leader, im 10. eine Aktion gemacht haben, zusammen mit der Gabi, das ist auch eine Freiwillige, also man sieht Gabi und Metin, ja, mhm. Wir sind kein Integrationsprojekt, wo wir die Menschen darauf aufmerksam gemacht haben, wie schädlich das ist, auch für die Umwelt und für die Natur, das Wegwerfen von Chick-Stummeln. Ja.
Also Zigarettenstummeln für die bundesdeutschen Zuhörer.
Genau, ja. Zigarettenstummel, selbstverständlich. Und das ging aber auf eine sehr, sehr kreative Art und Weise, aktionistische, nämlich indem wir die Menschen vorbeigegangen sind, ihre Chick-Stummel weggeworfen haben, dann haben wir sozusagen die Chick-Stummel mit einem Spray, haben sie sozusagen markiert, Tatortmäßig, und dadurch sind ja automatisch mit den Menschen ins Gespräch gekommen. Und lustigerweise, was ich sehr überraschend fand, waren die Menschen dann aber nicht irgendwie so passiv-aggressiv und haben gesagt, was geht euch das an, sondern haben da wirklich tatsächlich aufmerksam zugehört und haben das total interessant gefunden. Ja. Und wir haben halt das dann mit angrenzenden Lokalen dann dort gemacht, in der Buchengasse zum Beispiel, mit Metin, im Damak-Restaurant gegenüber. Und plötzlich haben sich die anderen Geschäftstreibenden alle gemeldet und haben gesagt, wir möchten auch diese Aktion machen, weil es halt eben wichtig ist, weil es auch um Awareness geht und weil, nochmal, in Favoriten genauso groß wie Linz, aber auf ein Drittel der Fläche, ja. Das heißt, es ist viel los, dadurch entsteht auch natürlich auch, es gibt mehr Raucher und es werden mehr Chick-Stummel weggeworfen und das kommt halt dem Geschäft nicht zugute, das ist nicht so ganz gut, ja. Und das sind auch Imagegründe, dass man sagt, hey, das ist auch meine Straße, da ist mein Geschäft, ich fühle mich verantwortlich dafür als ein Entrepreneur, und deswegen mache ich das, ja. Und deswegen ist es so eine schöne Aktion, finde ich, die zeigt, man kann auch mit wenig viel erreichen und ohne dass man mit dem erhobenen Zeigefinger herumgeht, und man kann auch mit einfachen Mitteln all die Menschen im öffentlichen Raum erreichen und braucht sozusagen sich nicht hinter irgendwelchen wissenschaftlichen Begriffen zu verstecken.
Genau. Nichts gegen Wissenschaft, gleich ja schon.
Judith, ich glaube, du gewinnst leider einen falschen Eindruck von mir. Ich bin hocherfreut.
Dir ist aufgefallen, gell?
Nein. Ich bin hocherfreut, so einer illustren Runde zu sitzen und habe mich auch schon tatsächlich, ich habe feuchte Handflächen. Ja, also das ist tatsächlich.
Das ist nicht notwendig.
Ich bin sehr erfreut, da zu sein, weil ich auch deine Arbeit als Migrationsforscherin sehr zu schätzen weiß. In dieser sehr emotional geführten Debatte bist du sehr oft die dir einfach mit Zahlen, Daten, Fakten daherkommt, und das ist eine schöne Erfrischung.
Danke, aber jetzt habe ich Fishing for Compliments gemacht. Jetzt fühle ich mich schlecht. Kann ich nur zurückgeben. Ich finde es sehr schön, wie gesagt, wie sich bei dem, was ihr macht mit Community Work, die Theorie mit der Praxis so gut verbindet. Weil all das, was du jetzt gesagt hast, da würde ich so ein bisschen so Hackerl machen unter all den Dingen, die wir jetzt in der Wissenschaft auf den Symposien immer am Schluss unserer Präsentation als Policy-Empfehlungen weitergeben. Ja, was man tun soll, nicht sich an spezifische, eng segregierte Gruppen richten, sondern an alle Räume öffnen. Öffentlicher Raum, niederschwellig, ihr habt es auch gesagt, ja. Und natürlich, ihr seid ganz wichtige Multiplikatoren, ja, Brückenbauer, weil du, wie du richtig sagst, natürlich kannst du auch in einem akademischen Umfeld die richtigen Begriffe, Konzepte verwenden, aber du hast umgekehrt auch nicht verlernt, wie du kommunizierst mit Menschen, die vielleicht aus einem anderen sozioökonomischen oder ethnischen Hintergrund kommen und da so ein bisschen diese Funktion einnehmen, ist, glaube ich, wahnsinnig viel wert. Und gleichzeitig muss man sagen, diese Brückenbau- oder Schnittstellenfunktion nehmen ja in einer unglaublich diversen Stadt wie Wien sehr viele Menschen ein. Also so wie ich keinen Migrationshintergrund zu haben, ist ja in Wien die Ausnahme und nicht die Regel, muss man sagen. Aber wir tun immer so, als wäre das ein absoluter Krisenfall oder als wäre das Anlass, um jetzt sich wieder zu ergehen in irgendwelche ganz negativen Zuschreibungen und das zu skandalisieren. Weil diese Skandalisierung, die findet ja weiterhin, gerade mit Blick auf Favoriten, noch statt, würde ich sagen.
Ich möchte das nur öffentlich loswerden. Wir sind ein Einwanderungsland.
Ganz genau.
Ja, ja. Das, danke, dass du, sonst hätte ich das rausgeballert. Also nicht, wir schießen hier nicht scharf, wir ballern nur raus. Nein, aber ja, es ist so. Wir reden um den heißen Brei herum seit Jahren, Jahrzehnten. Aber Österreich und noch viel mehr Wien ist ein Melting Pot aller Menschen von überall her. Und Punkt. Können wir das einfach jetzt einmal so stehen lassen und damit arbeiten? Das bringt ja sonst nichts, ja? Und es ist, und alles andere ist einfach so hinkonstruiert, ja? Wir können noch ewig über das Integrationsprojekt sprechen, ja? Auch hier im Rahmen von Community Work. Was es nicht ist, ja? Es ist ein Projekt über Gemeinwesenarbeit, dass sich die Leute engagieren, und zwar zu ihrem eigenen Thema. Das ist ja auch ein USP von Community Work. Wir sagen nicht, hey, wir brauchen Freiwillige, die am Samstag 2 Stunden lang Brot verteilen, irgendwas, ja, oder eine Wand bestreichen, sondern wir sagen, hey Leute, habt ihr eine leibernde Idee, die ihr seit Ewigkeiten umsetzen möchtet, aber ihr könnt nicht, weil ihr wisst nicht, wo ihr anfangen sollt, es ist euch zu kompliziert, ihr habt schon mal versucht, einen Antrag für eine Förderung zu stellen und seid beim zweiten Schritt beim Online-Tool gescheitert, was mir auch passiert ist, ja, also so persönliche Anekdote am Rande. Ich wollte für ein eigenes Projekt einreichen und sitze davor vor diesem sehr einfachen Online-Tool und dieses Zeitfenster war zu kurz und ich musste aber den Text, diese 3 Boxen, also 3-mal Texte, 500 Zeichen zusammenfassen und es hat einfach gedauert, bis ich das noch einmal redigiert habe, dass alles drin ist, was hineingehört und gekürzt und hat es mich 3-mal rausgehaut und ich wollte wirklich was aufgeben. Und wenn es mich aufhaut und ich habe im Beruf damit zu tun und kenne ungefähr die Strukturen und wie das aussehen muss, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es viele andere Menschen, die im Leben einfach andere Dinge machen, da sagen, resignieren, wenn das schon so schwierig ist, dann vergesse ich einfach mein Projekt. Ja, und das ist da, wo Community Work ansetzt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und auch das, was du erwähnt hast, was ganz relevant ist, zu erkennen, auch switchen zu können in den Kommunikationsebenen. Nämlich zu verstehen und zu sehen, mit wem habe ich es zu tun, in welcher Realität bewegt er sich, wie muss ich mit ihm kommunizieren, mit ihr, wo muss ich ansetzen. Ja. Das kann man jetzt nennen, sehr gute Menschenkenntnis. Das kann man nennen emotionale Intelligenz, Empathie, interkulturelle Kompetenz. Es stimmt alles, ja. Und das kann jeder erlernen. Es gehört Engagement dazu, viel Zeit, weil es gehört viel Zeit dazu. Also allein dieser Zugang auf die Menschen ist auch ein Schlüsselfaktor. Ein Beispiel noch einmal aus meinem beruflichen Leben. Wir sind irgendwann einmal als Journalistin durch die Donauinsel spaziert, große Grillsaison. Jeder, der weiß, Leute aus vom Balkan grillen gerne, sind draußen automatisch mit dem ersten Sonnenstrahl und wir wollten eine Grillreportage machen. Und ich im Gepäck mit meiner Fotografin gehe da so herum und alle waren total am Grillen und wir haben gesehen, die Leute wollen nichts mit uns zu tun haben, ja. Weil, warum? Was war der Grund? Es waren zwei sympathische Mädels, noch damals viel jünger, aber sie waren total abgeschreckt vom Fotoapparat, weil wir einen sehr offiziellen Auftritt hatten. Und das wollten die nicht. Und sehr viele Menschen, in dem Fall mit internationalen Wurzeln, du siehst, ich versuche auch ein anderes Wording absichtlich zu wählen. Ja? Nicht mit Migrationshintergrund, sondern mit internationalen Wurzeln, weil es vielleicht auch sexier klingt, ja? Und viele andere Menschen anspricht, abgeschreckt waren. Ja? Weil viele, die mit offiziellen Stellen irgendwann im Leben zu tun hatten, eher eine negative Erfahrung hatten. Und deswegen, wenn sie jemanden sehen mit so einem professionellen Fotoapparat, sagen, Gott, was willst du von mir? Ja, lass mich in Ruhe, ich bin hier am Sonntag mit meiner Familie und möchte grillen. So, dann haben wir den Fotoapparat weggepackt und wir sind auf die Leute zu, so, was duftet da so gut? Und vielleicht haben wir auch manchmal die Sprachen geswitcht und schon, ich glaube, wir haben uns nach Hause gerollt danach, weil wir ständig eingeladen wurden zum Essen und zum Verweilen und Bleiben. Und dann hatten wir die tollsten Bilder und die schönsten Geschichten. War dann eine Covers-Geschichte. Also so viel zum Thema Zugang.
Mhm. Und dass die Leute dann aber tatsächlich auch bereit sind zu sprechen und die Geschichten zu teilen, passiert dann ja auch.
Und wirklich, wie sie bereit sind, dann öffnen sie sich, dann sind sie ein offenes Buch und dann schenken sie dir so viel Vertrauen, weil auch gleichzeitig mit diesem Vertrauen so viel Dankbarkeit kommt, wegen der Wertschätzung, die man ihnen gibt durch dieses ich möchte dich fotografieren, ja. Ich möchte deine Geschichte hören und sie auch abdrucken, ja. Und deswegen ist auch unser, in dem Fall Instagram-Kanal und auch demnächst YouTube-Kanal und jetzt auch Facebook-Kanal nicht nur eine Plattform, wo wir sagen, hey, schaut mal, also Visitenkarte, klassische, sondern vielmehr auch ein Instrument, ein Wertschätzungsinstrument für die Leute, wenn sie ihre Fotos sehen und ihre Geschichten darunter in den einzelnen Beiträgen und Stories und so weiter. Das ist einfach das bedeutet für sie viel mehr, ja, vor allem, weil sie auch in so einem positiv konnotierten Rahmen gezeigt werden. Und das passiert nicht sehr oft mit vielen Menschen hier in dieser Stadt und in diesem Land, ja. Noch einmal Ellbogen Richtung Medienberichterstattung, ja.
Also das ist interessant, weil ich habe eine sehr, sehr ähnliche Erfahrung in einem ganz anderen Kontext auch immer und immer wieder gemacht. Seit 2015 mache ich ja vor allem sehr viel Forschung unter geflüchteten Menschen, die jetzt neu zu uns gekommen sind, also aus Syrien, Afghanistan, später dann aus der Ukraine und so weiter. Und das ist ja schon noch eine Debatte, eine forschungsethische Debatte innerhalb der Migrations- und Fluchtforschung. Werden dadurch Menschen nicht irgendwie auch zu Objekte der Forschung, nicht? Wenn ich sage, ich befrage sie und so weiter und vor allem ein wichtiger Kritikpunkt, der bei unserer ersten Studie immer wieder geäußert wurde, war, naja, habt ihr die Leute eigentlich unmittelbar nach dem Ankommen im Sommer, Herbst 2015, direkt nach ihrer Arbeitserfahrung gefragt, ja, was sie bisher gearbeitet haben, was ihre Ausbildung ist und so weiter. Und das wird Leute ökonomisieren. Das verstehe ich total als Kritik, ja. Nur meine Erfahrung im Feld, wie wir die Leute interviewt haben und gefragt haben, und das waren wirklich Menschen, die noch vor 3 Tagen auf der Balkanroute unterwegs waren, ja. Und da war unglaublich viel Dankbarkeit und positive Resonanz, dass ich nicht gefragt habe, du armer Flüchtling, wie war das über dem Mittelmeer? Wie war das auf der Balkanroute? Sondern erzähl mir von deinem Leben, das du hattest in Hausnummer Damaskus. Ja? Und die Leute haben sich gefreut, dass sie diese gesamte Identität, den gesamten Facettenreichtum, und dazu zählt ja auch die berufliche Identität, die Bildung, die ich genossen habe etc., dass sie all das erzählen konnten und dass es Leute gab, die sich wirklich interessiert haben dafür und nicht nur eben dieses negative, defizitäre, entweder auf der einen Seite ganz stark Opferdiskurs, was auch ein Problem ist, glaube ich, gerade mit Blick auf Flüchtlinge, ja, was zwar gut gemeint ist, aber gut gemeint ist nicht unbedingt gut umgesetzt, und das andere natürlich die absolute Bedrohung, ja, Messerstecher, radikalisierter Terrorist, wie auch immer. Also ich habe auch in diesem Setting, das ein ganz, ganz anderes war, die Erfahrung gemacht, dass Menschen sehr dankbar sind, wenn man sie wirklich sieht, wie du auch gesagt hast, Dharma, also so ein bisschen auch wirklich in die Augen sieht und wahrnimmt, die große Bandbreite, die da ist in der eigenen Identität, in der eigenen Geschichte. Und ich glaube schon allein dieses genuine Interesse am anderen kann so viele Türen öffnen, wo man dann aber auch merkt, du hast jetzt in Richtung Medien argumentiert, ich glaube, es geht auch in Richtung Politik oder Wissenschaft oder wie auch immer, wenn ich den anderen nur so als schablonenhaften Vertreter der Flüchtlinge oder der PKS-Community oder der Türken sehe, werde ich nicht weit kommen wahrscheinlich in meiner Berichterstattung. Mhm.
Und ich finde, ich meine, das ist jetzt ein bisschen zur Medienkritik ausgeartet. Grundsätzlich geht es aber auch darum, man muss sich auch das immer hineinversetzen in die Menschen selber, die sich halt selbst wahrnehmen als Menschen mit vielen Interessen, mit vielen Stärken, Schwächen, Qualifikationen. Und stehen ihnen oft andere gegenüber, die sehr wenig über sie wissen, nur sozusagen die negativen Dinge erwähnen und sie dann immer in dieselbe Schublade stecken wollen. Und dann würde ich dann auch als dieser Mensch mir denken, warum sollte ich mit dir reden? Warum sollte ich dich überhaupt ernst nehmen, wenn du ja gar nicht weißt, mit wem du es zu tun hast, wenn du gar nicht gut recherchiert hast? Ja, das heißt, es wird sozusagen, was geflüchtete Menschen in dem Fall betrifft, weiß man in Wirklichkeit wenig über sie. Man weiß man über die Gegebenheiten, über den Konflikt selber. Man drescht aber halt sozusagen nur diese klassischen Vorteile raus und kommt sich irgendwie erhaben vor. Und man ist ja automatisch auch natürlich erhaben, weil man halt zur autochthonen Gruppe gehört. Ja? Und deswegen sage ich auch immer, ist es immer wichtig, auch ich in meinem Freundeskreis dann einfach auch immer wieder zu erwähnen und zu sagen, das sagt man so nicht oder versuch dich mal in die anderen zu versetzen, ja? und leg einfach endlich mal diese eurozentristische Brille ab, ja? Die halt irgendwann mal östlich von Ungarn schon aufhört. Ja? Also das ist halt das, was mich extrem aufregt, allgemein auch in der allgemeinen Bildung von vielen Menschen in Österreich, dass sozusagen das immer sehr stark nach Westeuropa und an Amerika ging, aber dass man halt alles so südlich von Kärnten oder östlich von Ungarn irgendwie als so ein Niemandsland bezeichnet hat und irgendwie alles, wo ab und zu es Konflikte gibt und wo ab und zu dann Menschen, Massen dann zu uns kommen, wenn sie flüchten. Ja. Und das ist, finde ich, wichtig, die Menschen so wahrzunehmen mit all ihren Facetten und guten und schlechten und sich auch wirklich informieren zu wollen und wirklich wissen zu wollen, was sie sind und nicht nur sich irgendwo bestätigt zu fühlen in seinen Vorurteilen.
Und ich glaube, es geht ja sogar noch weiter, weil wenn ich ständig diese negative Zuschreibung höre, ja, und von mir oder von dieser vermeintlichen Gruppe, der ich angehöre und deren Vertreter ich bin, weil alles andere bin ich ja offenbar nicht, ständig nur höre, wir sind die Messerstecher oder die Terroristen oder von mir aus auch die armen Opfer und können eh nichts. Irgendwann einmal stellt man sich die Frage, warum sollte ich noch den Gegenbeweis antreten wollen, wenn es eh nicht klappt? Egal, was ich tue und mache, ihr habt es zu Recht auf dieses hohe unternehmerische Potenzial in Favoriten hingewiesen. Ich war letzte Woche am Räumannplatz, ich habe es überlebt und habe mir auch gedacht, es ist unglaublich beeindruckend, wie florierend dort das Geschäftsleben ist. Ja? Was übrigens dann auch wieder negativ ausgelegt wird. Zuletzt gab es da so eine Berichterstattung über orthografisch nicht korrekte Preisschilder am Brunnenmarkt, glaube ich, war das, ja, wo Menschen, der Muttersprache nicht Deutsch ist, ein Wort, ich weiß nicht, Erdbeere halt falsch geschrieben haben. Jeder hat es trotzdem lesen können und verstanden, dass das ein gutes Angebot ist, wenn ich die mitnehme, die Erdbeeren. Aber das wurde nicht positiv ausgelegt im Sinne von unternehmerischer Kampfgeist. Obwohl ich vielleicht keine hohe formale Bildung genossen habe, habe ich mich selbstständig gemacht und trage zum florierenden Stadtleben bei, sondern im Gegenteil negativ, warum kann der nicht recht schreiben, ja, was ja wurscht ist für die Erdbeeren, aber okay. Also das sieht man ja irgendwie, finde ich, wieder mal, worum es geht. Ja. worum es geht. Wiener Geist. Aber das ist so, und dann irgendwann einmal, da würde ich mir schon als Unternehmer, der ja unmittelbar auch Arbeitsplätze dann schafft und wie gesagt Steuern in dieser Stadt zahlt etc. etc., irgendwann würde ich mir die Frage stellen, also eigentlich, wie ich es mache, mache ich es falsch? Und vielleicht mache ich es dann einfach gleich gar nicht mehr, ja, so Rückzug, das gibt's auch. Oder, und da sind wir bei diesem großen Thema, das ja jetzt derzeit sehr akut geworden ist, nicht? Also wie werden vor allem junge Menschen auch Opfer von radikalisierenden Kräften, von Extremismus? Und da zeigt die Forschung ja eindeutig, also wenn ich ständig nur diese Ablehnung erfahre, diese negative Zuschreibung, dieses, die wollen mich eh nicht und egal wie sehr du dich bemühst und wie sehr du dich anstrengst, du wirst nie wirklich dazugehören, ja, warum sollte ich mich dann noch bemühen? Also ich finde, diese Ableitung, die liegt eigentlich erschreckend nahe, wenn man es zu Ende denkt. Ja. Und deshalb glaube ich ja, ich bin jetzt ein bisschen vorbelastet, weil das muss man offen sagen, ich bin ja im Beirat von der Volkshilfe für Community Work, aber ich würde eurem Projekt sogar zugestehen, dass ihr im weiteren Sinne nicht nur integrativ wirkt in der Stadt und in den Grätzeln, sondern auch, dass das eine Form von Radikalisierungsprävention sein kann, von Extremismusprävention sein kann, weil die Leute dort wirklich erleben, dass sie dazugehören können, wirklich auch dazugehören, wenn sie an diesen Projekten teilhaben. Und das ist, glaube ich, eine ganz unmittelbare, wichtige Erfahrung, die vor allem junge Menschen
viele auch hier geboren, aufgewachsen, nicht immer machen können.
Mhm. Danke, ja, kriegen wir ein ganzes Ministerium vielleicht. Bauen wir ein Radikalisierungspräventionsministerium. Zurück zum Ernst, wenn wir die Geschichte zu Ende denken, an einem Einzelbeispiel, könnte es so zugespitzt formuliert so enden. Ja, also jetzt ganz harmloses Beispiel. Mein Background ist BKS, beziehungsweise Ostserbisch. Ich bin hier aufgewachsen, geboren, bin zur Uni gegangen, etc. Also, und ich habe keine unterschiedlichen Lebenswelten. Dennoch wurde ich mein ganzes Leben lang durchgefragt von Menschen jeglicher Bildung und Wissensstand. Du sprichst so, also der Klassiker, du sprichst so gut Deutsch, aha, woher kommst du, ja, und woher kommst du wirklich, also so der Nachschlag quasi. Und dann ist er immer noch nicht zufrieden, weil sein Schubladisierungssystem immer noch nicht funktioniert und nicht zufrieden ist. Ah ja, naja, du schaust ja so anders aus, also wirklich so der Classics, ja. Und wäre ich nicht so, wie ich bin, und wäre ich nicht so aufgewachsen und erzogen, wäre nicht in diesem Umfeld unterwegs gewesen all die Jahre, hätte ich vielleicht irgendwann einmal an einem Punkt in meinem Leben gesagt, so, okay, jetzt ist es mir auch egal, ja. Genau. Ich ziehe mich zurück in eine Bubble und vielleicht finde ich irgendwo, habe ich das Glück, beziehungsweise das Pech dann für die Gesamtgesellschaft, dass ich auf jemanden treffe, der mir zuspricht, der mir sagt, wie toll ich bin, wie gut ich bin, so wie ich bin. Komm zu uns, du bist willkommen, machen wir was. Und hoppla, ganz zufällig ist das vielleicht eine Gruppierung, die nicht ganz so gut ist für die Gesellschaft. Ja? Und das passiert ganz oft. Ja? Und das ist halt schon der riskante Knackpunkt. Ja? Und das ist auch der Punkt, wo man dann ganz viele nicht mehr erreicht, zu früh nicht mehr erreicht. Vielleicht auch Leute, die durchaus Multiplikatorinnen wären. Ja? Weil sie dann auch sagen, ich will jetzt einfach nicht mehr mich deklarieren und definieren, nur damit mein Gegenüber irgendwie klar im Kopf ist. Ja?
Und Entschuldigung, dass wir fahren ja schon wieder sozusagen diese Integrationsdebatte hinein, aber Fakt ist ja auch, dass die Menschen zum Beispiel die Wirtschaftstreibenden in Favoriten seit 20, 30 Jahren ihre Geschäfte haben, ganz, ganz viel Steuergeld lukrieren und zahlen. Ja? Das heißt auch für unseren Wohlstand zuständig sind und dass die halt eben, wie du es auch wissenschaftlich sozusagen beleuchtet hast, in der Praxis ist es tatsächlich so, dass wir ganz viele kennengelernt haben, die halt einfach seit Jahrzehnten erfolgreich sind, seit Jahrzehnten sozusagen alle Boxes gecheckt haben, was Integration betrifft, ja, und trotzdem sozusagen dann erfährt man dann immer über das Negative, was daneben passiert, ja, und man ist gefrustet und ich benutze bewusst also den Begriff gekränkt, ja, weil es tatsächlich etwas wirklich tief drinnen ist, ja, und das dann wirklich auch lang braucht, um das wieder sozusagen die richtige Bahn zu bringen, weil man dann so viele Frustrationen erlebt hat und wenn man so viele negative Erfahrungen erlebt hat, dass man irgendwann mal nicht mehr daran glaubt und nicht mehr auch dann entsprechen möchte, sondern einfach sagt, gut, ich mach mein Ding, aber die Gesellschaft da draußen, die Stadt da draußen, wie auch immer, ist einfach ungerecht, ja, und das ist ja das Worst-Case-Szenario, ja, dass man halt sozusagen so potente Mitglieder der Gesellschaft und auch oft Community Leader, deswegen nennen wir sie auch so, weil die halt dort, wo sie ihr Geschäft haben, die sind dort gut bekannt, die sind dort sozusagen auf Community Leader und Gatekeeper und Vorbilder, ja, dass man die dann verliert, ja, dann schaut's ja wirklich schlecht aus, ja. Aber auf der anderen Seite ist es ja trotzdem noch immer so, dass ganz viele Menschen da draußen sind, die noch nicht diese Erfahrungen gemacht haben, ja, und ich denke mal, wir sollten dann aufhören, das so zu reproduzieren, und unser Ansatz ist der, wir sind nicht blind vor Multikulti und alles ist super, das sagen wir auch nie, ja, wir kommen aus der Community und wir wissen ganz genau, aber wir möchten den Fokus dann einfach vermehrt auf die positiven Dinge rücken, weil der Fokus sozusagen nie dort ist, ja, und weil es halt einfach ungerecht ist, und das ist sozusagen meine Motivation, jeden Tag den Job zu machen, weil ich das einfach ungerecht finde.
Vielleicht zum Abschluss für alle, die jetzt inspiriert wurden von dem, was wir gesagt haben. Ich hoffe doch, dass das einige sind. Wenn es jetzt Menschen gibt, die auch gerne, und das muss gar nicht den Favoriten sein, soweit ich weiß, ein Projekt umsetzen wollen. Wie geht das denn? Ich entnehme deinen Worten, Ivana, dass man nicht sehr lange und komplizierte Webformulare ausfüllen muss. Aber irgendwas wird man wahrscheinlich vorab vorstellen müssen an Konzept, an Idee und so weiter.
Genau. Erstens das, man muss nichts Kompliziertes ausfüllen und kann nicht mit fertigen PowerPoint-Präsentationen kommen. Und man muss auch nicht aus Favoriten kommen. Wir haben das Projekt ausgeweitet. Ich bin für Brigitte Nau, für den 20. Wiener Bezirk verantwortlich und nehme dort gerne jede Projektidee entgegen und sind also weitenständig aus, haben in Favoriten gestartet. Dennoch sagen wir, wir sind ein Wiener Projekt, ja. Also wenn jemand aus dem 9. kommt und eine tolle Grätzl-Idee hat, ja sicher, you're welcome. Und wie geht das? Man kann uns eine Mail schreiben, sehr gerne auch eine DM über Instagram. Wir holen unser etwas älteres Publikum, wo wir uns auch schon dazugehören, auf Facebook ab. Also wir schauen auch immer, dass wir zielgruppengerecht einfach unsere Kanäle aufgestellt haben. Man kann uns auch einfach anrufen und sagen, diese und diese Idee habe ich. Das kann eine Grundidee sein. Wir arbeiten gemeinsam daran und dann helfen wir den Leuten einfach in der Umsetzung. Und das können unterschiedliche Themen sein, an denen sie arbeiten. Es gibt versierte Leute, die schon viele Förderungen oder in der Form arbeiten, dass das für sie weniger ein Problem ist, aber dass sie zum Beispiel textlich nicht so versiert sind. Und wir haben die Mittel, auch weil wir eingebettet sind in der großen Volkshilfe Wien, dass wir da auch medial unterstützen, in den Newslettern mitnehmen und diesem Projekt dann auch ein Forum bieten. Wir können, wenn es ein Event ist, technisch supporten, indem wir sagen, wir kennen dies und jene Menschen und Unternehmen, die mit Technik und Licht und eine Bühne aufbauen können für einen DJ, für ein so Salon Sozial, ja, was auch von einer Friseurin kam, die Idee, dass sie dieses Projekt gerne machen möchte. Oder es kann ein Flohmarkt sein und es braucht eine Bewilligung. Es muss eine Straße gesperrt werden, weil es ein Straßenfest werden soll im Sommer. Ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Und die Bandbreite an Projekten ist auch sehr breit und reicht von Filmfestival für die Black Community hin über wirklich kleinen Gemeindebau, Flohmarkt. Sind sehr unterschiedliche Communities. Der Kreativität ist keine Grenze gesetzt.
Und keine perfekten Deutschkenntnisse, Grammatikkenntnisse. Man kann auch von mir aus, das ist eine Idee, zeichnen. Das Wichtigste ist, dass wir uns dann möglichst bald dann treffen und dann einfach sehen, was wir jetzt gemeinsam unternehmen können, wie wir helfen können. Und es kann ja durchaus sein, dass man dann draufkommt, es wird dann doch nichts. Ja, das ist ja nicht immer so, dass alles, was wir anfassen, zu Gold wird. Community Work ist turbulent, lässt sich nicht so leicht planen oder eintakten. Community Work, wir haben mit Menschen zu tun, das sind Ehrenamtliche, das sind unsere Community Leader, die haben ein eigenes Leben, die haben manchmal auch persönliche Schicksalsschläge zu verkraften, sie haben so viel anderes, ja, dass man sich dann nie zu 100% darauf verlassen kann, ja. Damit muss man halt eben auch rechnen und das muss man auch einkalkulieren. Das ist halt nicht einfach etwas wie eine Art Stundenplan und dann machen wir das, sondern da geht's ganz viel auch um Beziehungsarbeit, dass man die Menschen kennenlernt, ihre Familien kennenlernt, ihre Sorgen, ihre Ängste, schöne Erlebnisse auch mitbekommt und dann halt sich irgendwie auch als Teil der Familie dann auch fühlt. Ja, es klingt total kitschig, es ist aber tatsächlich so.
Der Mensch in der Gesamtheit eigentlich genau. Kann sich an euch wenden. Also ich habe so verstanden, dass man auch, wenn man nur so eine grobe Idee hat, mal mit euch vielleicht so ein bisschen brainstormen kann und ihr helft dann weiter bei der Projektentwicklung. Wie bringen wir das Ding auf den Boden?
Genau.
Weil viele erschrecken vielleicht davor zurück und denken sich, das ist noch nicht perfekt genug. Ja. Das kennen wir alle wahrscheinlich. Mhm. Und darum geht es eigentlich gar nicht, weil dafür seid ihr da und ihr habt ja jetzt schon mittlerweile viel Erfahrung und viele erfolgreiche Projekte auf den Boden gebracht. Punktuelle Projekte aber auch, die immer wieder stattfinden, die sozusagen auch nachhaltig sind und die nicht einfach dann vorbei sind mit einem Event.
Genau, und die auch überall stattfinden können, überall anders. Das heißt, also Projekt Salon Sozial ist beispielsweise so ein Projekt, das überall stattfinden kann. Das hat eine Friseurmeisterin initiiert aus Favoriten, kann aber genauso gut am Wallensteinplatz in Brigittenau stattfinden mit einer Gruppe an Friseuren und Friseurinnen dort. Also das sind so ein bisschen Franchise-System. Also man braucht doch nicht mit einem eigenen Projekt kommen. Manchmal ist einfach nur der Zünder, das könnte eigentlich als Konzept genauso bei mir funktionieren und ich habe dort mein Umfeld, meine Infrastruktur oder meine Leute, mit denen ich das umsetzen kann. So könnte es auch gehen. Willst du noch was sagen?
Ich könnte noch viel sagen, aber grundsätzlich ist es genau das und es geht um dieses Bottom-up halt eben und da geht es schon auch darum, dass wenn sich die Leute melden, dass sie halt auch natürlich eine eigene Motivation haben, das zu machen, weil wir sind jetzt nicht da, sie dann zur Durchführung der Projekte zu zwingen, sondern da geht es tatsächlich darum, dass sie diese Idee für ihre Nachbarschaft, dass sie das wirklich auch daran glauben, weil wenn das der Fall ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass wir das umsetzen. Oder dass wir sie sozusagen mit anderen vernetzen können, weil wir halt auch sehr, sehr gut vernetzt sind in der Stadt, unter NGOs, unter verschiedenen Organisationen, wo wir halt auch sagen können, ja gut, das ist irgendwie vielleicht zu aufwendig oder das passt nicht ganz genau, aber wir können dir sozusagen die Rutschen legen, woanders hin. Ja, also es geht nicht immer, also wir fungieren auch als Vermittler und nicht immer nur die jedes einzelne Projekt dann von der Idee zur Sendung machen, sondern wo wir dann auch sagen, hey, aber da kennen wir andere, haben wir Verbündete, oder können Sie sich bei denen sozusagen melden und mit ihnen das umsetzen? Ja? Weil wir sind ja natürlich sehr, sehr, sehr begrenzt in unseren personellen Ressourcen und daher ist es natürlich auch notwendig, je mehr Community Work man sich wünscht, umso mehr personelle Ressourcen braucht man. Es ist eben, wie ich gesagt habe, da geht es nicht um die Sache-Ebene, es geht vor allem um die persönliche und Beziehungsebene und die ist halt einfach sehr aufwendig. Ja? Sie ist auch oft dann gar nicht sichtbar am Ende des Projekts, aber ohne sozusagen diese Beziehungsebene würden die meisten Projekte gar nicht stattfinden. Und das müssen mein Team und ich halt eben auch irgendwie schaffen. Das kann auch anstrengend sein, das ist nicht immer nur lustig. Ja. Und das ist halt einfach wichtig, dass es Menschen wissen, auch Menschen in wichtigen Positionen, die vielleicht über Geld verfügen, dass es nicht nur um das Ergebnis geht, sondern auch den Weg.
Der Weg
dorthin und was da alles an tollen Dingen passiert ist auf diesem Weg.
Der Weg ist in diesem Fall bei uns, in unserem Projekt tatsächlich das Ziel, weil die Aktivierung dieser Menschen, ja, und um in unserem Branchensprech zu bleiben in dem Fall, ist wirklich das Momentum. Also ohne dem und ohne diese Arbeit mit den Menschen, damit steht und fällt der ganze Prozess, ja. Und das ist das Ausschlaggebende. Das ist das, was tatsächlich unsichtbar bleibt. Am Ende sieht man ein Posting auf Instagram vom Projekt selber, von den Community-Leadern mit schönem Porträtfoto. Aber alles davor, das ist die große Arbeit dahinter. Und es ist eben anders als ein Projektmanagement aufzusetzen für ein Event, für irgendein x-beliebiges, ja. Und das ist der Unterschied. Und wir sprechen in diesem Kontext in der politischen Debatte sehr oft über diese schwer zu erreichende Zielgruppe, also dieser verschwommene Begriff, weil diese Zielgruppe ist schwer zu erreichende, das sind ja ganz viele. Das können beispielsweise alleinerziehende Eltern sein, also alleinerziehende Mütter. Schwer zu erreichen, nie Zeit, ja. Finde mal jemanden, der dein Kind betreut, damit du dir die Zeit nimmst, um extra noch bei einem Projekt mitzumachen. Also um abseits mal dieser ethnischen Definition über Communities zu sprechen, ja? Oder Frauen an sich, ja, Frauen zurück in die Arbeit integrieren, ja, da sprechen wir auch nicht über diesen diese Definition der Integration, aber im Grunde ist es das, ja. Früher hat man gesagt, ein Magazin über Diversity ist ein Integrationsprojekt, ja, sind Frauenmagazine Integrationsprojekte? Also es ist immer so, wie einfach macht man es sich. Aber ja, die große Krux unserer Arbeit ist wirklich dieser Prozess und die Kirsche auf der Torte ist dann wirklich das Foto, das Posting auf Instagram, was man sieht. Ja. Und das erfordert viel Ressourcen. Wir arbeiten sehr knapp, sehr effizient, weil wir auch in unseren 4 Personen, die wir im Team sind, wahnsinnig viele Kompetenzen verbinden. Und das ist sicher ein bisschen Glück, dass das bei uns im Team so ist, aber muss nicht immer so sein. Ja.
Also die Veränderung, die ihr dadurch anregt, die passiert vor allem durch Beziehungsarbeit. Das würde ich jetzt so ein bisschen mitnehmen, ja, weil das ist das, was bleibt, auch an Nachhaltigkeit. Wenn dann diese schöne Veranstaltung, der Salon oder was auch immer vorbei ist, dann bleibt ja was zurück bei jedem Einzelnen, der teilgenommen hat, der mitgearbeitet hat. Und diese Beziehungen, die im Grätzl passieren, im Bezirk passieren, aber auch darüber hinaus, die bleiben ja in vielen Fällen erhalten, denke ich mir. Und man muss dann ja nicht immer einen Salon machen, eine großartige Veranstaltung, um sich mal wieder auszutauschen, um mal wieder gemeinsam auch zusammenzukommen. Ich finde das sehr schön an dem Projekt, aber ihr merkt, ihr habt einen Fan in mir gewonnen. Insofern hoffe ich, dass wir heute sehr viele Zuhörende inspiriert haben, entweder selber Projekte einzureichen oder einfach mal bei einer Veranstaltung vorbeizukommen. Wie gesagt, das meiste ist sehr niederschwellig, wird auch angekündigt vorab. Es gibt normalerweise keinen Eintritt, der verlangt wird, im Gegenteil. Man ist sehr herzlich willkommen, einfach so wie man ist, vorbeizukommen und teilzunehmen. Nicht nur in Favoriten haben wir jetzt gehört, aber nicht zu vergessen, Favoriten war der Geburtsort, muss man schon sagen, oder? Also das ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Debatte und auch von
Community. Genau, und es ist ein schöner Bezirk und ich lade jeden ein, jeder kann kommen, ich nehme ihn gerne an der Hand und führe ihn in Favoriten herum. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird nichts passieren.
Nur Schönes wird passieren, nur Schönes im Rahmen Schönes von Community Work.
Vor allem, ich meine, kulinarisch ist es sowieso on the top, also abgesehen natürlich vom Fehar, der auch sozusagen im Mainstream unterwegs ist, aber was ich da immer wieder an afghanischen Bäckereien und syrischen Restaurants finde, das ist wirklich erstaunlich und da rate ich jeden dazu, einfach einen Versuch zu wagen und sich nicht von einseitiger Berichterstattung ablenken zu lassen.
Den Döner gibt es genauso dort wie das urösterreichische Dichi-Eis. Alles nebeneinander, genau. In
oder
schönster Koexistenz.
Wie ich erfahren habe, weil ich bin überhaupt kein Krapfenesser, sorry dafür, wer ist denn der Krapfen, der Betrieb
ja,
im
für mich der
im 10.
weltbeste Krapfenhersteller Kreuzberg ist im 10. Bezirk.
Den genau. Werden wir bitten, diesen Podcast zu sponsern.
Ja, genau. Folgender Podcast kann Produktplatzierung enthalten, genau. Tatsächlich haben wir für all die Genannten gar nichts bekommen. Brauchen wir auch nicht. Wir sind einfach froh, dass sie da sind und wir sind einfach froh, dass sie halt einfach zu diesem bunten Mix dazu beitragen. Ja.
Sehr gut. Genauso wie der Ur-Wiener Tichi, wie du das gesagt hast.
Vielen, vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart und dass ihr uns einen ein bisschen anderen Einblick in den 10. Bezirk Favoriten gewährt habt. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel Lust gemacht, diesen Bezirk mal zu besuchen und sich auch Integrationsprojekte anzuschauen, die eigentlich gar keine Integrationsprojekte sind. Das finde ich auch sehr schön als Ableitung. Herzlichen Dank, dass ihr heute da wart. Es war wirklich eine Freude, mit euch zu sprechen. Und bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören und mit dabei sein. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.